Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisation.
Dieses Intro hat jahrzehntelang Sci-Fi-Fans vor den Fernseher gebeamt. Ich war einer davon. Und natürlich wusste ich, dass alles, was dort gezeigt wurde, aus wissenschaftlicher Sinn blanker Unsinn ist. Der Warp-Antrieb, das Beamen und natürlich die Vulkanier mit den spitzen Ohren. Heute ist Science-Fiction anders. Trotz aller Fantasie beim Storytelling vermitteln viele Serien und Filme den Eindruck, wissenschaftlich korrekt zu sein. Aber ist das wirklich so? Ich bin Andreas Albes und habe als Experten zu diesem Thema den Astrophysiker Simon Misow eingeladen. Hallo Simon.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Simon, erzähl mal, welches ist aktuell deine Lieblings-Sci-Fi-Serie?
Ja, also ich fand The Mandalorian wirklich großartig.
The Mandalorian, und das hat dich als Astrophysiker nicht zum Schütteln gebracht, wenn da Pedro Pascal in seinem notdürftig zusammengeschweißten Razorcraft in Lichtgeschwindigkeit durchs All rast?
Ja, doch, natürlich. Aber Baby Yoda, also den muss man doch wirklich gerne haben.
Okay, da stimme ich dir zu. Okay, also, The Mandalorian, da sind wir uns offensichtlich einig, ist Märchen. Aber jetzt lass uns mal über eine andere Serie sprechen, die mit Lob nur so überschüttet wurde. For All Mankind.
Ja, genau. Also schau, die beginnt schon mal mit einer ganz erfrischenden Idee. Nämlich, dass nicht die Amerikaner das Rennen zum Mond machen, sondern die Sowjets. Wir schauen uns da also quasi einen alternativen Geschichtsverlauf an.
Ja, das fand ich auch einen wirklich tollen Ansatz. Und dazu muss man ja wissen, dass es damals alles andere als selbstverständlich war, dass die Amerikaner das Rennen zum Mond machen. Die Sowjets waren in Wahrheit fast genauso nah dran.
Genau. Sie hatten schon den ersten künstlichen Satelliten und den ersten Menschen im All und sogar auch den ersten Weltraumspaziergang. Aber 1966 ist der Sowjet-Chefdesigner Sergei Koroljow gestorben und ohne den, da ging gar nichts mehr.
Das heißt also, wäre das nicht passiert, dann hätte womöglich ein Kosmonaut gesagt, Eto Malinki Shakyamenya Noboy Shoy Dia Kommunism. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für den Kommunismus.
Könnte sein, ja.
Aber lassen wir die Politik jetzt mal beiseite und kommen wir zum astrophysikalischen Teil. In der Serie landen die US-Astronauten später auch auf dem Mond, aber am Südpol. Was steckt dahinter?
Ja, da sieht man schon mal, mit welcher Liebe zum wissenschaftlichen Detail diese Serie gemacht ist. Die Fokussierung auf den Mond-Südpol ist nämlich ganz wichtig, weil die Astronauten dort in der Serie Wassereis vermuten. Und sie finden da später auch welches. Und aktuell ist das auch ganz genau das Ziel der Artemis-Mission der NASA, die jetzt gerade vorbereitet wird. Die Produzenten, die weben also aktuelle Raumfahrtziele in ihre Fiktion ein. Und allein das finde ich doch schon großartig. Das macht das Ganze noch viel nachvollziehbarer.
For All Mankind geht aber noch viel weiter. Irgendwann, erinnere ich mich, wollen die einen Asteroiden einfangen, um ihn dann in eine andere Umlaufbahn, ich glaube, um den Mars zu bringen. Jetzt komm, Simon, das ist jetzt aber schon ein bisschen Armageddon.
Nein, ist es tatsächlich nicht. Also zumindest in der Theorie.
Okay.
Erinnere dich mal an die DART-Mission der NASA.
Ja, so grob. Das war um 2020 rum. Da hat man eine Raumsonde gezielt auf einen Asteroiden schürzen lassen, um irgendwie zu zeigen, dass man seine Umlaufbahn ändern kann.
Genau. Und die NASA, die wollte damit testen, ob man einen Asteroiden, der der Erde gefährlich werden könnte, tatsächlich abwehren kann. Planetary Defense nannten sie das.
Und hat das geklappt?
Ja, und wie? Das muss man sich mal vorstellen. Nach 10 Monaten Flugzeit mit über 22.000 Kilometern pro Stunde haben die einen Asteroiden mit einem Durchmesser von 160 Metern getroffen. 160 Meter. Das ist wirklich mickrig. Und die Bahn, die wurde messbar verändert. Also, das geht.
Okay, also zurück zum Film. Dort geht es ja darum, einen ganzen Asteroiden einzufangen und stabil in eine andere Umlaufbahn zu bringen. Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga, als den irgendwie mit einer Sonde zu treffen und ein bisschen aus der Bahn zu werfen.
Ja, sicher. Also, das bräuchte schon wirklich unglaublich lange und präzise Manöver. Aber das Wichtige, es ist prinzipiell vorstellbar. Der ehemalige Astronaut und mittlerweile auch SpaceX-Berater Garrett Reisman, der hat in dem Fall übrigens die wissenschaftliche Beratung geliefert. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass sie sich überhaupt an so etwas Anspruchsvolles heranwagen.
Okay, sprechen wir jetzt nochmal detailliert über diese Asteroidenszene. Da hatte ich nämlich so einen echten Aha-Moment. Ein Astronaut fliegt im Raumanzug auf diesen Asteroiden zu, also nicht im Raumschiff. Die Kamera bewegt sich mit ihm und es sieht so aus, als würde er frontal auf eine Wand zusteuern. Und dann, als er landet, klammert er sich tatsächlich an die Oberfläche, als würde er an einer Felswand hängen. Aber dann richtet er sich auf, die Kamera dreht sich mit und plötzlich sieht es aus, als würde er ganz normal auf dem Boden stehen. Was er irgendwie auch tut. Aber mein Gefühl, dass er an einer senkrechten Wand hängt, war total falsch und ich finde es bis heute total verwirrend.
Ja, ganz genau. Das liegt daran, dass die Schwerkraft im Weltall ja immer zur Mitte eines Körpers zeigt. Also zum Schwerpunkt des Asteroiden. Unten ist da, wo die meiste Masse ist. Und oben und unten sind im All, wo keine Massen drumherum sind, nicht so eindeutig wie auf der Erde. Ohne große Masse um dich herum ist jede Richtung gleich richtig. Oben, unten, links, rechts, das ist alles relativ.
Also ich finde, diese Szene zeigt richtig gut, wie sehr unser Gehirn auf eine klare Richtung angewiesen ist. Wir brauchen immer diese Orientierung. Aber im Unterschied dazu ist das ja in den meisten Filmen total anders. Jetzt denk mal an Star Wars. Da laufen die Leute immer schön auf dem Boden des Raumschiffs herum. Aber damit das ja überhaupt funktionieren könnte, müsste es im All doch eigentlich künstliche Schwerkraft geben. Kann man die denn herstellen?
Ja, also da kann man schon ein wenig tricksen. Und das Prinzip, das kennt man ja zum Beispiel aus Zentrifugen oder auch aus Achterbahnen.
Okay, da wird man in den Kurven nach außen gedrückt.
Genau, ja. Und deshalb gibt es zum Training für Astronauten eben auch Zentrifugen. In die legen sich die Astronauten oft mit den Füßen nach außen rein. Und wenn sich die Zentrifuge dann schnell genug dreht, werden sie so stark an die Außenwand gedrückt, dass die sich fast wie Boden anfühlt.
Okay, und das kann man auch mit Raumstationen machen? Ich meine, theoretisch riesige Zentrifugen im All?
Ja, das ist wirklich ein beliebter Ansatz in der Science Fiction. Man baut also quasi eine riesen Zentrifuge, wo dann nicht nur eine Person nach außen gedrückt wird, sondern eine ganze Kolonie in einer Raumstation. So wie das in der Serie The Expanse gezeigt wird. Eine gigantische Ringstation, die sich dreht.
Okay, die gibt's ja jetzt auch bei Kubricks Meisterwerk 2001, Odyssee im Weltraum.
Richtig. Also du siehst, realistische Sci-Fi-Schwerkraft ist also nichts Neues. Aber jetzt erzähle ich dir mal was Spannendes. Wo sich nämlich was dreht, wirken mehrere Scheinkräfte zugleich. Zum Beispiel die Corioliskraft.
Das ist die Kraft, die auf der Erde für die Rechts- und Linksdrehung von Tiefdruckgebieten verantwortlich ist, richtig? Also je nachdem, auf welcher Halbkugel man sich gerade befindet.
So ist das. Und mit der kann man nämlich unterscheiden, ob man sich in einem wahrhaftigen, echten Gravitationsfeld befindet oder einem künstlichen, also durch Rotation erzeugten. Und jetzt pass auf, in einer Szene von The Expanse gönnt sich eine Person einen Whisky auf einer rotierenden Raumstation. Der Typ schüttet den Whisky aus der Flasche ins Glas. Und was glaubst du, was dann passiert?
Also dann müsste sich der Whisky ja quasi drehen wie ein Tiefdruckgebiet.
Exakt. Sobald der Whisky aus der Flasche kommt, biegt er sich zur Seite. Das, Andreas, das ist die Corioliskraft. Und das kann nur in einem rotierenden System der Fall sein. So kann man sogar erkennen, in welcher Richtung sich die Raumstation dreht. Sogar darauf haben die Produzenten geachtet. Stell dir das mal vor.
Wahnsinn. Also die Szene muss ich mir unbedingt nochmal anschauen. Aber Simon, jetzt nochmal zur irdischen Physik. Die Erde ist doch auch rotierend. Warum sehe ich das hier nicht? Warum biegt mein Whisky nicht ab, wenn ich ihn einschenke?
Ja, weil die Erde, die dreht sich einfach zu langsam.
Okay.
Also für sowas Kleines wie einen Wasserstrahl, da überwiegen andere Kräfte. Aber eine Raumstation, die muss ja viel schneller rotieren, um dieselbe scheinbare Gravitation zu erzeugen. Und da sind dann die Corioliskräfte auch viel stärker. Aber trotzdem, da hast du schon recht, der Effekt in der Serie The Expanse ist schon viel zu stark dargestellt. Und außerdem, Andreas, sobald der Whisky in der Szene das Glas erreicht, hört die Biegung auf magische Weise auf. Also, zu ernst scheinen es die Produzenten auch nicht genommen zu haben. Aber trotzdem, mich als Astrophysiker begeistert das. Also man fühlt sich in meinem Beruf irgendwie respektiert. Das zeigt doch, wie sehr sie sich Gedanken über die Physik machen. Und das ist doch wirklich großartig.
Ja, das kann ich verstehen. Sag mal, haben die eigentlich wissenschaftliche Berater? Ich meine, sowas wie mit der Corioliskraft, das lernt man irgendwann mal im Physikunterricht. Aber wer erinnert sich später schon noch daran?
Also in dem Fall hat der Produzent tatsächlich einen Doktor in angewandter Physik und Elektrotechnik. Und beim Film Interstellar zum Beispiel haben die sich den Physik-Nobelpreisträger und Astrophysiker Kip Thorne ins Boot geholt.
Wow.
Ja, also der ist ein Experte für Wurmlöcher und schwarze Löcher. Übrigens ganz im Gegenteil zu Armageddon aus den 90ern.
Ja, den hatten wir ja schon erwähnt. Ein Klassiker im Sinne der Nichtwissenschaft. Sag, stimmt es, dass der Film 168 wissenschaftliche Fehler haben soll und dass er sogar von der NASA kritisiert wurde?
Ja, also das ist wirklich eine berühmte Zahl und die kursiert überall im Internet. Eine offizielle Liste oder Veröffentlichung der NASA gibt es dazu zwar nicht, aber schon viele Physiker haben sich auf diesen Film gestürzt und kamen dabei auf unzählige Brüche physikalischer Gesetze.
Okay, 168 Fehler. Wenn man das mal ausrechnet, kommt man ziemlich genau auf einen Fehler pro Minute. Also das finde ich schon ganz irre.
Ja, aber es geht noch schlimmer. Moonfall von 2022. Da stürzt der Mond zur Erde. Und dann soll der Mond auch noch durchlöchert sein, wie Schweizer Käse, und voll mit Leben. Und dann ist da auch noch eine künstliche Intelligenz. Also wirklich.
Okay, aber das Irre ist ja, die hatten auch einen Berater.
Ja, ja. Unter anderem den ehemaligen Chefwissenschaftler der NASA, Dr. Jim Green. Der hat auch beim Marsianer mitgearbeitet. Aber anders als der Marsianer ist der Film Moonfall also wirklich völlig absurd. Green meinte am Ende der Dreharbeiten aber selbst, am Ende gibt's einfach zwei Arten von Science Fiction. Es gibt einmal die harte Science Fiction, wie in 2001 Space Odyssey oder der Marsianer. Oder eben komplett wilde, wie in Moonfall und Armageddon. Und ich finde, beide haben ihren Reiz.
Okay, aber wer jetzt Moonfall sieht, der fragt sich doch sofort, kann der Mond eigentlich wirklich seine Umlaufbahn ändern? Und wenn er sie ändert, welche Konsequenz hätte das?
Ja, das stimmt. Ein bisschen physikalische Wahrheit steckt ja schon in Moonfall. Denn vielleicht weißt du es, Andreas, der Mond, der entfernt sich tatsächlich von der Erde. Ein paar Zentimeter pro Jahr. Aber das führt dazu, dass zu Zeiten der Dinosaurier zum Beispiel war er noch viel näher an der Erde dran. Und die hatten damit öfter Sonnenfinsternisse und die dauerten sogar auch noch länger. Und umgekehrt, in ein paar Millionen Jahren werden wir dafür keine totalen Sonnenfinsternisse mehr sehen können.
Spannend, ja. Also wenn man sich das so nachdenkt, ein bisschen Wahrheit auch in Moonfall. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Simon. Welche Art von Sci-Fi gefällt dir persönlich am besten? Eher die Armageddon-Action oder muss das immer physikalisch korrekt sein?
Also ich glaube, das kommt auf die Stimmung drauf an. Manchmal will man sich ja nur berieseln lassen und manchmal will man aber wirklich, dass das Gehirn sich anstrengt. Und manchmal gelingt es auch, Action ganz dramatisch mit Wissenschaft zu verbinden. Schau mal, in Interstellar zum Beispiel, da gibt es eine Szene, da hört man den Stress der Piloten im Raumschiff und alles blinkt, alles schrillt, plötzlich eine Explosion und dann totale Stille. Nicht mal eine zerstörerische Druckwelle gibt es.
Okay, weil es kein Medium gibt, in dem sich die Explosion oder der Schall ausbreiten könnte.
Genau, genau. Und solche Momente, die finde ich toll, weil man sich da unweigerlich die Frage stellt, warum ist das so? Warum kein Lärm und kein Radau, den man sonst so kennt? Und ich glaube, die allermeisten werden sich dann schon wieder bewusst, ah ja, da herrscht ja Vakuum im All.
Du, und was mir im Nachhinein oft gut gefällt, also wenn man heute alte Science-Fiction-Filme anschaut, ist, wie gut die die Zukunft vorhersagen. Stanley Kubrick zum Beispiel hat seinen Astronauten 1968 schon ein Flachbildschirm in die Hand gegeben, also Tablets. Und bei Star Trek, da gab es Chatbots wie den HAL 9000 und natürlich die Videotelefonie.
Ja, und die Liste, die geht noch weiter. Es gibt da etliche Beispiele von Technologie aus der Science Fiction, die es in die echte Welt geschafft hat. Der Fortschritt, der ist wirklich großartig. Aber kennst du die Hologramme aus Star Wars?
Ja klar, du meinst, wenn die Gesprächspartner als Hologramme so auf dem Handgelenk auftauchen.
Ja genau, also an denen beißen sich die Wissenschaftler schon noch immer die Zähne aus. Aber ich glaube, das kommt. Also da bin ich mir sicher.
Okay, das glaube ich auch. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob ich das wirklich will, dass meine Frau mich plötzlich als Hologramm auf dem Handgelenk sieht, wenn ich gerade aus der Dusche komme und sie in der U-Bahn sitzt.
Ja, das ist ein Argument. Aber weißt du noch eine ganz andere Sache, die mich noch fasziniert an Science Fiction? Nämlich, dass sie auch oft mit gesellschaftlichen Fragen umgehen. Der Umgang mit Katastrophen zum Beispiel, dem Klimawandel. Oder die Frage, was könnte passieren im Umgang mit künstlicher Intelligenz? Was, wenn die aus dem Ruder läuft? Da fantasieren die Drehbuchautoren in Filmen und Serien oft mit dem Worst Case und legen praktisch den Finger in unsere Wunden direkt hinein.
Ja, stimmt. Und denk nur an den Film Ex Machina. Da verliebt sich ein junger Programmierer Caleb in Ava, eine Humanoide, und der Zuschauer bleibt am Ende mit der Frage zurück, hat Ava nun wirklich Gefühle für Caleb entwickelt? Ich meine, der Film ist 10 Jahre alt und heute so aktuell wie nie. Bei PM zum Beispiel haben wir gerade einen Titel zu dem Thema Computer und Gefühle.
Ja, ja. Oder nimm Star Wars hier auch als positives Beispiel. Da wird ja trotz all der Kriege eine Gesellschaft entworfen, in der alle Minderheiten mehr oder weniger akzeptiert sind. Ich finde, da wird die Hollywood-Industrie ihrer Verantwortung schon gerecht. Denn die Filme, die haben ja enormen Einfluss.
Also du hast recht, Simon. Und ich muss sagen, die heutige Folge, die hat mich schon ziemlich nachdenklich gemacht. Mit welchen Gefühlen wirst du dir denn die nächste Science-Fiction anschauen?
Also ich werde mich weniger fragen, jetzt, wie realistisch ist der Film, sondern eher, was wäre, wenn? Das betrifft gesellschaftliche Dinge genauso wie Technologie. Frag dich mal, wie geht es weiter mit der Menschheit? Science Fiction, die hilft ja im Prinzip dabei, ein Bewusstsein für die Welt um uns herum zu entwickeln. Es zeigt, dass Grenzen des Möglichen, die werden ständig verschoben.
Also ich finde, Simon, das ist ein schöner Ausklang dieser Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen.
Es war mir wirklich ein Vergnügen.
Wenn ihr da draußen in den unendlichen irdischen Weiten eine Frage habt, die wir für euch beantworten sollen, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, am besten bei Instagram oder Facebook. Und wenn euch die Folge gefallen hat, vielleicht abonniert ihr uns. Und natürlich freuen wir uns immer über ein paar Sternchen. Damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und schaut beim Sci-Fi-Gucken immer genau hin.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.